Aber jetzt lesen wir das Buch der Bücher. Und zwar sind wir gestern dort verblieben, wo David vor Saul steht. Er hat das Haupt Goliaths unter seinem Arm oder in der Hand, weniger angenehm. Sie reden miteinander und es geht jetzt weiter in Kapitel 18, 1. Samuel 18. Ich lese zuerst mal die ersten 9 Verse. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Also das Pendeln, das Hin- und Herreisen ist vorbei. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, so dass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Also bisher vorläufig. David spricht mit Saul, der Kronprinz ist auch dabei anwesend, Jonathan, und in dieser Stunde verbinden sich die Seelen dieser zwei jungen Männer miteinander. Im Gegensatz zu seinem Vater ist Jonathan ein gläubiger Mensch gewesen, der mit Gott wandelte. Und das bringt hier die Verbindung, die geistliche Verbindung, die Gemeinschaft mit David, indem er ein wahrer Bruder erkennt. Andreas wird später über die Freundschaft zwischen David und Jonathan sprechen, darum sage ich nicht allzu viel. Wir entdecken aber, dass sich da eine tiefe brüderliche Liebe entwickelt und dass sie einen Bund miteinander schließen, das haben wir ja gerade gelesen, wobei Jonathan David sein Oberkleid und seine Waffenrüstung gibt, sein königliches Gewand eigentlich, er ist ja der Kronprinz. Und er legt hier eigentlich symbolisch seine Position ab als zukünftiger König und legt diesen Auftrag auf die Schultern von David. Das finde ich sehr beachtlich. Sein Vater kennt Neid, er nicht. Er gönnt das David, er nimmt das wahr, dass er der von Gott Gerufene und Berufene ist. Es läuft in dieser Zeit für David alles optimal. Der Kronprinz liebt ihn, Vers 1. Saul will ihn bei sich behalten, Vers 2. Er lebt jetzt am Hof, er kehrt nicht mehr nach Bethlehem zurück. Das Volk und die Knechte von Saul sind begeistert über ihn, Verse 5, auch 16 später. Und man kann das verstehen, denn David ist wichtig für das Volk. Als Kriegsmann hat er überall, wohin er gesandt wird, hat er Erfolg, Vers 5. Und diese Zeit, direkt nach dem Sieg auf Goliath, ist für David eigentlich eine Zeit von Ermutigung. Man kann vielleicht auch sagen, eine Zeit von Verwöhnung. Gott schenkt ihm das. Weil Gott weiß, dass das ihn aufbauen wird und ihm helfen wird, sein Vertrauen mehr auf Gott zu setzen. Und das hat er festzuhalten, oder? Denn die Verwöhnungszeit endet irgendwann. Und dann wird das hart. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, so eine Verwöhnungszeit voller Gebetserhörungen. Das geschieht manchmal, wenn man junggläubig ist. Das habe ich persönlich erlebt, als ich in Wien lebte, in Österreich. Ich war 23 Jahre alt. Ziemlich frisch bekehrt, ein paar Jahre nur gläubig. Und dann wurde ich von der Studentenmission nach Österreich gesandt, um zu helfen, die Studentenmission dort aufzubauen. Das, was heute die ÖSM ist, die österreichische Studentenmission. Wir waren 4 junge Akademiker, 2 Burschen aus Oxford, ein Mädchen aus Norwegen, ich auch aus Holland. Und wir 4 waren in Wien und hatten die schöne Aufgabe, dort Studentenarbeit anzufangen. Wo soll man dann anfangen? Wir haben so gewaltige Dinge erlebt. Wir hatten einen Büchertisch in der Mensa, das muss man sich nicht vornehm vorstellen. Wir hatten ein Bügelbrett und damit sind wir dann in die Paternoster eingestiegen. Das war so ein kennt ihr das? Furchtbar, haben doch die Wiener mir gesagt, wenn du nicht rechtzeitig rausspringst, dann kippt das Ding oben um. Und ich bin immer mit meinem Bügelbrett gestanden und eine Schachtel mit Büchern und Traktaten und habe gedacht, Herr, hilf mir, dass ich hier rechtzeitig rauskomme. Und der Herr hat uns unheimlich gesegnet. Es sind in dem ersten Jahr 60 Studenten zum Glauben gekommen, das kann man nicht glauben. Bibelkreise voll besetzt, auch viel Widerstand übrigens, aber trotzdem eine Verwöhnungszeit. Und eine Zeit auch, worin unser Glauben eigentlich gefestigt wurde. Wir haben gedacht, mit meinem Gott kann ich über Mauer springen. Kein Problem, wir fangen die Studentenarbeit an. Wir hatten einen Slogan, wir waren ja ganz jung. Mit unserem Gott werden wir Österreich erneuern. Wir. Ja. Und ich bin so dankbar, jetzt sind 40 Jahre vergangen und da steht eine ganz feste Studentenarbeit da. Die jungen Leute von damals sind Akademiker, haben schon Führungspositionen in verschiedenen Gemeinden. Gott hat gewirkt. Und das war eine gute Zeit, aber die bleibt nicht immer. Es kommt irgendwann Widerstand, es kommen irgendwann Schwierigkeiten, es kommen irgendwann sogar Momente, dass man denkt, Gott, wo bist du eigentlich? Ich habe dich doch so gekannt, damals, eine Verwöhnungszeit. Jetzt habe ich das Gefühl, dass du dich ein bisschen von mir zurückgezogen hast. Und so eine Zeit fängt jetzt auch für David langsam an. Es verändert sich nämlich was in der Beziehung zu König Saul. Als David von dem großen Sieg zurückkehrt, haben wir gelesen, ziehen die Frauen aus allen Städten Israels dem Saul entgegen. Saul steht da. Und sie tanzen und sie singen. Es ist eine große und fröhliche Menschenmasse, die ihm zusingt. Saul hat seine Tausende erschlagen. Das hört man gern. Das hört man gern. Das freut den König, aber das Lied ist noch nicht aus. Es folgt noch eine Strophe oder noch ein Satz. David aber seine Zehntausende. Ups, das ist weniger angenehm. Das erste hört man gern, aber das zweite, das ist schwer zu ertragen, dass der junge David mehr Lob bekommt als König Saul. Dass der junge David so unheimlich geliebt ist, populär ist, das Volk vergöttert ihn fast. Vers 5, er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Vers 16, ganz Israel und Juda hatten David lieb. Und was lesen wir dann in Vers 8? Da ergrimmte Saul sehr. Und dieses Wort missfiel ihm, David aber seine Zehntausende. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und er blickte neidisch auf David von diesem Tag an. Der Titel dieses Vortrags ist Grün vor Neid. Und wir kennen das, denke ich, alle, Neid oder Eifersucht. Die zwei sind verschieden. Neid und Eifersucht sind nicht dieselben Emotionen. Ich habe mal ein Buch gelesen von Beate Weingart, das gönne ich dir nicht. Und in diesem Buch erklärt sie uns den Unterschied zwischen Eifersucht und Neid. Eifersucht entsteht dann, wenn ich Angst habe, etwas zu verlieren, was ich besitze und was mir sehr wertvoll ist. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren, was einem wichtig und kostbar ist. Mit Eifersucht reagieren wir auf eine Bedrohung, zum Beispiel in der Ehe. Diese Frau nimmt mir meinen Mann weg, bin eifersüchtig, er hat es so gut mit ihr. Sie reden immer so nett miteinander, tut er seit einiger Zeit nicht mehr mit mir. Eifersucht. Und es ist sogar so, dass Gott sich ein eifersüchtiger Gott nennt. Denn er will uns nicht verlieren an die Götzen. Er will uns nicht verlieren. Er will uns nicht verlieren an Satan, der an uns zieht. Also Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Und Neid setzt voraus, dass der andere etwas besitzt, was man selbst nicht hat. Neid will etwas gewinnen. Eifersucht hat Angst, etwas zu verlieren. Neid will etwas besitzen, was der andere hat oder die andere hat. Und ich reagiere damit eigentlich auf einen Mangel in meinem Leben. Ich finde, dass das, was die andere hat, das muss ich auch haben. Also Eifersucht will nicht verlieren, was man hat. Neid will besitzen, was man nicht hat. Und beides sieht man bei Saul, obwohl hier von Neid gesprochen wird. Und das 10. Gebot übrigens verbietet Neid. Warum? Weil es zu bösen Dingen führt. Eine Randbemerkung. Ist Neid immer verkehrt? Nee, man kann es auch positiv anwenden. Es kann positiv auswirken. Zum Beispiel, die Nachbarin hat 20 Kilo abgenommen. Die sieht so gut aus. Und ich denke, wow, bin ein bisschen neidisch. Und wann wird jetzt der Neid positiv umgesetzt? Indem ich auch mal anfange, etwas weniger Hoppjes zu nehmen. Gell? Bisschen weniger zu essen. Oder ein Freund hat seine Gartenarbeit mal richtig angefasst. Und das Ergebnis ist beachtlich. So möchtest du es eigentlich auch haben. Aber dein Garten ist seit Jahren ein Schlusslicht gewesen. Es gingen immer andere Dinge vor. Jetzt denkst du, was der gearbeitet hat, das hat sich eigentlich gelohnt. Könnte ich doch auch machen. Ein Mann, eine Frau fällt auf, weil sie eine wirklich tiefe Beziehung zu Gott hatte und eine so schöne Person geworden ist. Freundlich, nett. Du denkst, so möchte ich eigentlich auch werden. Bin ein bisschen neidisch auf ihre Beziehung zu Gott, wie sie so lebt und so. Und ich strecke mich danach aus, das auch zu lernen, so mit Gott zu wandeln. Versteht ihr? Da ist Neid, kann positiv umgesetzt werden. Ich lasse mich anstecken von dem, was der andere hat. Es ist nicht so, dass ich meiner Nachbarin ihre schlanke Figur nicht gönne. Ich denke nur, wäre gut, wenn ich mich auch mal dafür einsetze, dass ich so schön werde. Also, Neid kann aber auch Bosheit und Bitterkeit in sich tragen. Dann ist Neid negativ. Warum der wohl und ich nicht? Ich fühle mich zurückgesetzt, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und Neid wird auch nicht umsonst oft Missgunst genannt. Wer neidisch ist, denkt nicht unbedingt nur, das möchte ich auch. Er gönnt dem anderen nicht, was der hat. Wenn er das schöne Auto seines Nachbars sieht, wird ihm schlecht. Er kann sich nicht für ihn freuen, denn er denkt, das will ich eigentlich auch. Unsere alte Familienkutsche würden wir schon gerne eintauschen, aber geht halt nicht. Und dann denke ich, der Nachbar braucht so ein Auto überhaupt nicht. Oder die Leute in der Gemeinde, die ein so schönes Haus haben bauen lassen, das würden wir doch brauchen mit unseren 5 Kindern. Die sind nur zu zweit, also komm. Da kann man sich so ein bisschen aufregen. Die Wurzel von Eifersucht, der Wurzel und von Neid liegt im Vergleichen. Der Wurzel liegt im Vergleichen und das ist eine absolute Fallgrube für Menschen. Wir sehen anderen, wir nehmen wahr, was sie sind oder haben, was wir eben nicht sind und nicht haben. Sie sind schöner, sie sind reicher, sie sind erfolgreicher, sie haben eine glückliche Ehe, alle Kinder sind nett, sie sehen gut aus, während wir vergleichen. Und Saul ist jetzt neidisch auf David wegen dessen Charisma und seiner Erfolge. Er ist aber auch eifersüchtig. Er hat Angst, etwas zu verlieren, und zwar in Gunst des Volkes. Das Volk soll an ihn hängen und nicht an David. Er hat Angst, dass er den Respekt des Volkes verlieren wird, weil David so offensichtlich immer beliebter wird. Er hat Angst, seine Position zu verlieren an diesen Mann, der gerade auf die Bühne erschienen ist. Wir kennen das. Vielleicht am Arbeitsplatz, da kommt ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin und die macht alles gerade etwas besser wie ihr und wird immer öfters jetzt zu dem Chef gerufen, während wir früher doch diejenige waren, die, es ist ein Ehepaar in der Gemeinde gekommen, wir haben sie vorgeschlagen, weil sie gute Seelsorge waren. Und auf einmal gehen alle Leute nur zu denen, das haben wir nicht gemeint. Wir wollten, dass die uns helfen würden, aber nicht, dass sie jetzt so groß werden in der Gemeinde, das haben wir nicht vorgesehen. Kennt ihr das? Saul fühlt sich zurückgestellt von dem jungen, begabten David. Zuerst hat er sich gefreut, weil die Erfolge Davids ja eigentlich auch seine Erfolge waren. Aber dann kam dieses Lobgesang des Volkes, worin es um David ging. Und man kann sich eigentlich schon vorstellen, dass das nicht einfach war für Saul, oder? Aber er hatte trotzdem eine Wahl. Er konnte sich freuen mit David, denn der Sieg, den David errang, war zugunsten seines Volkes und auch für ihn sehr gut. Er konnte sich freuen oder er konnte neidisch werden. Vers 9, Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Wir lesen ab Vers 9 und dann nochmal Vers 8. Da ergrimmte Saul sehr und dieses Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und es geschah, dass am folgenden Tag der böse Geist von Gott über Saul kam, sodass er im Haus drinnen raste. David aber spielte mit seiner Hand auf den Saiten, wie er es täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in der Hand. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Von Saul aber war er gewichen. Und darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung und setzte ihn zum Obersten über 1000. Und er ging vor dem Volk ein und aus und ein. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatten David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Es kommt der Neid, Vers 9, und Saul sah neidisch auf David von jedem Tag an und hinfort. Und gleich darauf lesen wir, es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam. Saul hat sich geöffnet für das Böse und Gott hat das zugelassen. Saul hat sich mit diesem Neid, wie klein denken wir oft, ist doch nicht so wichtig, dass ich neidisch bin, aber hat sich geöffnet für ein größeres Übel, für das Wirken des Widersachers Gottes. Es geht weiter. In Vers 11 hat sich das negative Denken Sauls, seine Wut, sein Neid weiterentwickelt. Es kommt zu einem bösen Tat. Er versucht, David an die Wand zu spießen. Schon sehr weit gegangen, oder? Er will ihn umbringen. Er hat nach Vers 12 Angst bekommen vor David. Und diese Angst hat jetzt auch Hass in sich. Und dann kommt der nächste Schritt in Vers 13 und Saul entfernte David aus seiner Umgebung. Er macht ihn zum Obersten über 1000. Er kann diesen jungen Kriegsmann nach wie vor gut gebrauchen, aber er kann seine Gegenwart nicht mehr ertragen. Und darum entfernt er ihn aus seiner Nähe, wobei man sich fragen kann, was er nicht ertragen konnte. War das David als Person oder war das Gott in David? War das David als Person oder war das Gott in David? Denn der Herr war so offensichtlich mit David und er war von Saul gewichen. Zwischen Saul und Gott war das schon so lange nicht mehr in Ordnung. Vers 12, der Herr war von ihm gewichen. Saul entfernt David aus seiner Umgebung. Und ich habe jetzt mal eine ganz offene Frage, die Sie nicht laut beantworten müssen, aber kennen Sie das? Dass der Neid in Ihnen, in dir so groß geworden ist, dass du die Person, um die es geht, eigentlich nicht mehr sehen kannst oder willst. Dass du ihn oder sie entweichst oder die Freundschaft beendest, weil du ihn oder sie nicht mehr ertragen kannst. Vers 14. Als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Es kommt jetzt Angst dazu. Saul hat Angst vor David. Und das Schlimme ist, dass diese Vergötterung fast, diese Anbetung Davids vom Volk immer zunimmt, denn das Volk trägt David auf Händen. Vers 16. Und das ist nicht anders in Sauls Haus. Denn Jonathan, der Kronprinz, hat David auch lieb. Und einige Verse später erfahren wir, dass eine Tochter Sauls sich verliebt hat in David. Kann es noch schlimmer werden? Wir lesen ab Vers 17, und Saul sprach zu David, siehe, meine ältere Tochter Merab, die will ich dir zur Frau geben. Hat er ja versprochen eigentlich, gell? Wer Goliath besiegt, der bekommt meine Tochter. Sei mir nur ein tapferer Held und führe die Kriege des Herrn. Das macht er eh. Denn Saul dachte, ich selbst will nicht Hand an ihn legen, sondern die Philister sollen Hand an ihn legen. Er soll noch mal gerne so oft wie nur möglich in den Krieg ziehen, damit er irgendwann umkommt. Und David antwortete Saul, wer bin ich? Und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Als aber die Zeit kam, dass Merab, die Tochter Sauls, dem David gegeben werden sollte, da wurde sie Adriel, dem Mecholatiter, zur Frau gegeben. Aber Michael, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Und als man das Saul berichtete, war die Sache recht in seinen Augen. Und Saul sprach, ich will sie ihm geben, damit sie ihm zur Fallstrick wird und die Hand der Philister über ihn kommt. Und Saul sprach zu David, mit der zweiten sollst du heute mein Schwiegersohn werden. Und Saul gebot seinen Knechten, redet heimlich mit David und sprecht, siehe, der König hat Gefallen an dir und alle seine Knechte lieben dich, so sollst du nun Schwiegersohn des Königs werden. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach, ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Und die Knechte Sauls sagten es ihm wieder und sprachen, solche Worte hat David geredet. Und Saul sprach, so sagt zu David, der König begehrt keine Heiratsgabe, sondern nur 100 Feuerhäute von Philistern, um sich an den Feinden des Königs zu rächen. Aber Saul trachtete danach, David durch die Hand der Philister zu Fall zu bringen. Und seine Knechte sagten dem David diese Worte, und es war recht in Davids Augen, Schwiegersohn des Königs zu werden. Und noch waren die Tage nicht vollendet. Da machte sich David auf, zog mit seinen Männern hin und schlug 200 Mann unter den Philistern. Und David brachte ihre Vorhäute, und man legte sie dem König vollzählig vor, damit er Schwiegersohn des Königs werde. Da gab ihm Saul seine Tochter Michal zur Frau. Und Saul sah und erkannte, dass der Herr mit David war. Und Michal, Sauls Tochter, hatte ihn lieb. Da fürchtete sich Saul noch mehr vor David. Und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Und die Fürsten der Philister zogen in den Krieg. Und es geschah, so oft sie in den Krieg zogen, hatte David mehr gelingen als alle Knechte Sauls, sodass sein Name hoch geachtet wurde. Also nach seinem ersten Mordversuch, er wollte ja David an die Wand spießen, hat Saul eingesehen, dass das nicht weise ist, wenn er selbst David umbringt. Und nun hofft er, dass er im Krieg fallen wird. Vers 17. Inzwischen bietet Saul David seine große Tochter an. Das war die Erbtochter Merab. Ihr Name bedeutet Entschädigung oder Ersatz. Und er sagt zu David, sei mir ein Sohn der Kraft und kämpfe den Krieg Jahwes. David soll sich also nach wie vor als Sieger beweisen. Und David reagiert überrascht, er ist etwas schockiert. Wer bin ich? Was ist meine Herkunft? Er fühlt sich einer Königstochter unwürdig. Nun, Saul hält sein Versprechen sowieso nicht, denn wenn es so weit ist, dass er Merab dem David geben soll, gibt er sie einem anderen, dem Mecholatiter Adriel. Man sieht im Benehmen des Königs, dass er abrutscht. Er hat kein Problem damit, sein Versprechen rückgängig zu machen. Er handelt einfach so, wie es ihm gefällt. Er ist wirklich los von Gott. Und im Vers 20 lesen wir dann, dass die zweite Tochter Sauls, Michal, ihrem Vater sagt, dass sie David liebt. Das ist Saul recht, aber nur, weil er darin wieder eine Chance sieht, David eine Fallgrube zu stellen. Um diese Frau als Braut zu bekommen, soll er dem König als Heiratsgabe 100 Feuerhäute der Philister bringen. Es ist die verrückte Idee eines geisteskranken Mannes und eine lebensgefährliche Aufgabe. Saul ist dann auch sicher, dass David dieses Abenteuer nicht überleben wird, Vers 25. Aber David bleibt am Leben. Er erfüllt seine Aufgabe und zwar bringt er doppelt so viele Feuerhäute der Philister mit, als König Saul von ihm gefragt hat. Und dann gibt Saul ihm seine Tochter Michal zur Frau. Und er erkennt, heißt es in Vers 28, er erkennt sicherlich nicht zum ersten Mal, dass der Herr mit David war. Das hatte schon etwas Bedrohendes in sich. Und dann heißt es auch in Vers 29, da fürchtete Saul sich noch mehr vor David und Saul wurde für immer Davids Feind. Hier ist der Klimax einer Geschichte, die mit Eifersucht und Neid begann. Es begann mit relativ kleinen Dingen, ein Gefühl von Neid, ein Gefühl von Eifersucht, aber diese Emotionen wurden nicht gezügelt. Sie bekamen die Gelegenheit, groß und stark zu werden. Man kann es auch so sagen, anfangs hatte der König Neid und Eifersucht, aber im Laufe der Zeit hatten die Eifersucht und der Neid ihm. Anfangs hatte er Eifersucht und Neid, dann aber hatten diese Emotionen ihn und wurde er davon beherrscht und auch mitgerissen. Und dann folgt die Flucht Davids in die Wüste ganz bald, wo er 10 Jahre verbringen wird. 10 Jahre, worin er andauernd auf der Flucht ist vor Saul. Ihr habt die Landeskarte bekommen. Und er muss auch flüchten, denn der König ist dann fest entschlossen, ihn umzubringen. Habt ihr die Entwicklung gesehen? Saul sah Davids Erfolg und ergrimmte. Vers 7. Es gefiel ihm nicht. Er ergrimmte. Dann kam in Vers 9 der Neid. War schon ein bisschen da, aber kam dann so richtig hoch. Dann kam in Vers 11 ein zweifacher Mordversuch. Dann wurde in Vers 13 David aus Sauls Umgebung entfernt, weil Saul ihn nicht mehr ertragen konnte. Dann folgten in Vers 17 und 25 mehrere Versuche, um David aus dem Weg zu räumen. Und schließlich lesen wir in Vers 29, dass Saul für immer Davids Feind wurde. Eine Entwicklung. Es fing böse an und es wurde immer nur böser, weil Saul das zuließ, dass der Neid ihn in den Griff bekam. Er hatte David am Anfang lieb und zum Schluss hasste er ihn. Anfangs wollte er David bei sich haben, dann konnte er ihn nicht mehr ertragen. Ich denke, so kann es gehen, wenn wir Eifersucht und Neid Raum geben. Wenn sie nicht behandelt werden, wenn sie nicht überwunden werden, abgelegt werden, fangen sie an zu wuchern und werden sie zu einem tödlichen Geschwür. Da passt ein Text dazu. Ich habe hier schon mal über diesen Text gesprochen, aber weil das so toll zu dieser Geschichte passt, möchte ich diesen Text noch mal lesen, und zwar in Hohelied 2, Vers 15. Hohelied 2, Vers 15. Da steht Folgendes. Fangt uns die kleinen Füchse, die unsere Weingärten verderben, denn die Weingärten stehen in Blüte. Fangt uns die kleinen Füchse. Im alten Palästina soll es viele Füchse gegeben haben und diese formten eine wahre Bedrohung für den Weingärtner. Denn während er sein Land bewirkte oder bearbeitete und seine Weinstöcke pflegte, gruben die Füchse unter dem Weinberg ungesehen und unaufgemerkt ihre Gänge und Höhlen. Und dabei wurde nicht nur viel Erde versetzt, es wurden auch die Wurzeln der Weinstöcke angefressen oder durchgebissen. Und man kann sich vorstellen, dass der Weinberg langsam sehr oder immer mehr instabil wurde und dass die Gefahr entstand, dass der Weingarten, der Weinberg einstürzen konnte. Und so konnte eine jahrelange Arbeit mit einem Schlag vernichtet werden. Und der Weingärtner sah es nicht. Denn das, was geschah, war unterirdisch. Unterirdisch waren die Killer aktiv. Unterirdisch wurde die harte Arbeit des Weingärtners untergraben. Fangt uns die kleinen Füchse. Ich weiß nicht, ob ihr je kleine Füchse gesehen habt, die sind sehr süß. So süß, dass man sie einfach mit nach Hause nehmen möchte und bei sich denken würde, die können wir doch großziehen wie ein Hund. So lieb. Und es kommt auch immer vor, dass ein Jäger, der eben Füchse ausrotten muss, weil sie eine Gefahr sind für die Tiere, für die Hühner und weiß ich was, dass der dann von seiner Tochter, einem Kind gesagt bekommt, Papa, wenn da Jungen sind, dann bring uns doch eins mit. Und Papa sieht das, es sind Jungen da, bringt einen kleinen Fuchs mit nach Hause und das geht eine Zeit lang gut, ist wirklich süß und lieb, man nimmt die auf, aber irgendwann auf einmal kommt die wahre Art dieses Tieres hoch, er ist ein Raubtier, er beißt zu. Er ist nicht süß, er ist ein Raubtier. Also wenn der Jäger sie nicht rigorös aus seinem Haus entfernt, sie tötet, wird er eines Tages merken, dass er nicht diese Tiere hat, sondern dass diese Tiere ihn haben. Wie mit Neid und Eifersucht, denn das sind eigentlich solche, im geistlichen Sinne, sind es solche liebe, süße Füchse. Warum sind sie lieb und süß? Weil sie sich uns gegenüber lieb und süß zeigen, wenn sie sich melden. Sie flüstern uns ein, dass das, was der Nachbar oder die Freundin hat, eigentlich uns zusteht. Dass wir ein Recht darauf haben, dass wir das verdienen, dass es unfair ist, dass sie das haben und wir nicht. Und er flüstert uns ein, dass es unfair ist, dass die Kollegin so viel Erfolg hat, mehr verdient als wir. Dass es ungerecht ist, dass das Ehepaar aus der Gemeinde eben ein Ferienhaus hat bauen lassen. Oder dass die Tochter von Freunden ihr Studium so toll abgeschlossen hat, während wir. Der kleine Fuchs stellt sich auf unsere Seite. Und wir freuen uns darüber. Und wir nehmen ihn auf, wir hören zu. Der Fuchs kann übrigens auch Bosheit oder Jähzorn oder Wut heißen. Oder Vergeltungsdrang oder Rache. Flüstert uns ein, das sollst du nicht einfach sein lassen. Da ist Rache dran. Es kann nicht bestehen, dass jemand dir das gesagt hat oder dir das angetan hat. So süß. Auf unserer Seite genau das, was wir eigentlich empfinden, wird da bestätigt. Von einem lieben kleinen Fuchs. Aber der liebe kleine Fuchs spricht immer lauter. Und seine Stimme spricht irgendwann so laut, dass kein Raum mehr bleibt für positive Gedanken. Der kleine Fuchs beugt unseren Willen um und macht vieles kaputt. Macht uns kaputt. In Galater 5, Vers 19 bis 22 listet Paulus die Dinge auf, die nicht zu Kinder Gottes gehören, die wir nicht aufnehmen sollten. Darunter Eifersucht, Feindschaften, Zornausbrüche, Neidereien, Parteiungen. Diese sollen wir ablegen, sagt er, weil wir als Kinder Gottes zur Freiheit berufen sind und diese Dinge uns unsere Freiheit entnehmen. Zur Freiheit gehört nicht eine Gebundenheit, wo die Begierden das Sagen in unserem Leben haben, bis sie uns vernichten. Und Paulus sagt auch, dass wir das Gute anziehen müssen. Dass wir das Gute, dass wir Neues anziehen müssen. Und eigentlich geht es darauf hin, dass wir Jesus anziehen müssen. Jesus selbst, dass wir uns mit Jesus bekleiden müssen. Dass wir uns seine Gesinnung immer mehr eigen machen. Dabei hilft uns der Heilige Geist. Galater 5, Vers 22 nennt die Frucht des Geistes oder die guten Dinge. Treue, Güte, Liebe, Geduld. Was wird da alles erwähnt? 9 Sachen, die wir nicht so seit der Geburt mit uns tragen. Eher nicht. Es kleben inzwischen auch viele andere Dinge an uns, die negativer sind. Und Paulus sagt, legt ab und zieht das Gute an, jagt danach. Nehmt das nicht an, nehmt das nicht auf, die Eifersucht. Wenn der Neid sich meldet, dann bete. Dann bete, dass Gott dir hilft, diesen Neid nicht aufzunehmen, nicht zuzuhören, wenn gesagt wird, das ist ungerecht, was du erlebt hast, während die. Die kleinen Füchse müssen rigorös aus unserem Leben entfernt werden. Damit es uns gut geht, ja, natürlich, aber zuallererst darum, dass die Gemeinschaft mit Gott, dass unsere Gemeinschaft mit Gott nicht gestört oder sogar zerstört wird. Damit Gott mit uns vorankommen kann. Die Füchse sollen entfernt werden, damit die Liebesbeziehung bzw. der Weingarten blühen kann. Damit wir Frucht tragen können. Neid zu spüren, sagte ich schon, ist an sich nicht verkehrt. Es ist gut, wenn es uns dazu bringt, stimuliert, um in Bewegung zu kommen. Wenn aber Neid nicht positiv umgesetzt wird und von uns aufgenommen und ernährt wird, wenn es nicht gezügelt wird, dann sind wir in Gefahr. Dann kann das uns passieren, was Saul hier passierte. Wir haben eine steile Entwicklung gesehen. Nein, nicht so, sondern so. Wir haben eine steile Entwicklung nach unten gesehen, wo der König immer mehr in Griff des Bösen gekommen ist. Und wir sehen auch in der Bibel, dass sein Niedergang angefangen hat. Was ist der Weg zur Freiheit? Ganz kurz ein paar Gedanken. Was ist der Weg zur Freiheit? Erstens, dass wir das Vergleichen ablernen. Dass wir das Vergleichen ablernen. Dass wir das einfach annehmen und umarmen, dass Gott uns lieb hat. Auch wenn wir vielleicht nicht so reich sind oder so schön sind oder so schlank sind wie die Nachbarin. Gott hat uns lieb und er achtet uns wertvoll. und er geht mit uns einen eigenen Weg. Das ist doch ganz toll, dass er mit einer jeden von uns etwas Besonderes, etwas Eigenes, etwas Persönliches vorhat. Lerne das Vergleichen ab, lege es ab. Danke Gott, dass er mit dir seinen Weg geht. Zweiter Punkt, Gottes Liebe für mich annehmen und das Lernen, daraus zu leben. Paulus sagt, Gottes Gnade, Gottes Liebe ist mir genug, ich bin zufrieden. Gottes Lieben annehmen für mich bedeutet eigentlich zufrieden sein. Bin geliebt, was kann ich sonst noch wünschen? Bin von Gott geliebt. Dritter Punkt, meine Mitmenschen aus dieser, seiner Liebe hinaus betrachten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt 1. Korinther 13, Vers 4, die Liebe neidet nicht. Die Liebe neidet nicht. Und Paulus sagt auch in 1. Korinther 13, im selben Vers 4, die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Ich kann es meinen Geschwistern, wir können es unseren Geschwistern auch schwierig machen, indem wir prahlen über das alles, was wir haben oder können oder was uns geschehen ist. Da kann man sich ganz klein fühlen, oder? Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe macht den Unterschied. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, jage danach. Vielleicht müssen wir heute 1. Korinther 13 in einem stillen Moment noch einmal überdenken. Der Weg zur Freiheit, das Vergleichen ablernen, Gottes Liebe für mich annehmen, meine Mitmenschen lieben, aus seiner Liebe hinaus betrachten und zum Schluss Dankbarkeit üben. Dankbarkeit üben. Paulus schreibt in einem seiner Briefe, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein mit dem, was eben dran ist oder gegeben ist. Er hat es gelernt, genauso zufrieden zu sein mit einer Pritsche oder mit dem harten, kalten Boden in einem Gefängnis, als mit einem vornehmen Bett. Er hat es gelernt. Er hat es geübt. Er hat die Entscheidung getroffen, das lernen zu wollen, um zufrieden zu sein, als er bei Lydia war. Das war eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Da hat er nicht gedacht, wow, was die alles im Kühlschrank hat. Während ich unterwegs abhängig bin von anderen Leuten, wow, dieses Gästezimmer. Ich weiß meistens nicht, wo ich übernachten soll. Die hat ja alles, hat er nicht gedacht. Er hat sich einfach gefreut, dass er da sein konnte und hat sich gefreut an das, was er geschenkt bekam. Er dankte und lobte Gott. Er dankte und lobte Gott sogar, als er an Ketten gebunden im Gefängnis war, vorher geschlagen worden war, als es überall geschmerzt hat und er eigentlich auf ein Urteil wartete, nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Er dankte Gott zu Mitternacht. Eifersucht, Neid, grün vor Neid oder rot vor Liebe. Haben wir eine Wahl, oder? David war ein Opfer Sauls, war ein Opfer eines Mannes, der sich von Neid und Eifersucht fesseln ließ. Und es brachte David ein großes Leiden. Es brachte David ein großes Leiden, das lange dauerte, das er aber annahm. Er nahm sein Kreuz auf sich und er hat Gott gedient. Er hat sehr schwere Wüstenjahre erlebt. Und überhaupt diese Vorphase auch, worin er mit Sauls Neid zu tun hatte, war unheimlich schwer für ihn. Aber alle diese Erfahrungen, alle diese Jahre hat Gott gesehen und hat Gott zu einer Schule gemacht, einer Schulung, damit David ein Mann Gottes werden würde. Wenn es alles nur leicht geht und wir nur Erfolg haben, dann bleibt eine Vertiefung meistens aus. Wenn wir schwer haben, suchen wir Gott dringender als sonst, oder? Mehr als sonst. Und Gott hat David diese Schulung erlaubt, eine harte Schulung. Und das dürfen wir auch bedenken. Das hat Gott auch mit uns vor. Wenn wir schwere Umstände erleben, dann ist das eine Zeit, worin wir Gott besser kennenlernen dürfen. Und wo wir immer vor der Wahl stehen, reagieren wir jetzt negativ oder vertrauen wir Gott?
können wir das aus seiner Hand nehmen. Grün vor Neid oder Rot vor Liebe finde ich eigentlich toll. Ist so spontan gekommen hier vorne. Streben wir danach, Frauen nach Gottes Herzen zu werden. Und nehmen wir hier ein Beispiel, das wir absolut nicht nachfolgen sollen. Diese furchtbare Entwicklung abwärts, wo ein Mann immer mehr böse wird, das nicht aufgeben kann und wo Liebe verändert in Hass. Das hat David erleben müssen. Zwei Männer sind hier ganz verschiedene Wege gegangen. Und auch wir haben die Wahl in unserem Leben immer wieder, was wählen wir? Das Gute oder das Böse? Nehmen wir die Füchse auf oder nicht? Ich würde sagen, nein. Nein, nicht einen Tag, nicht eine Stunde. Aber schwierig, oder? Nimm sie nicht auf. Lass das sein, damit wir zur Blüte kommen können, damit Gott mit uns ans Ziel kommen kann. Würdest du mit uns beten?
Lieber Vater im Himmel, wir möchten jetzt einfach nur von Herzen danken, was du jetzt durch die Norfernhaften zu uns geredet hast und durch dein Wort. Da steckt so voller Tiefe und Weisheit, all diese Veränderungen beim Saul zu sehen und das auch auf uns zu übertragen und bei uns zu sehen. Und Herr, wir können dich einfach nur darum bitten, dass wir all diese kleinen Füchse fangen, dass wir sie erkennen und dass wir uns zu dir hin ausstrecken, dass wir sie dir abgeben und dass wir uns von dir immer mehr beeinflussen lassen wollen und uns in dein Bild verändern lassen wollen. Herr, wir wollen uns das ganz fest vornehmen in unserem Herzen, dass wir für dich leben, dass wir deine Liebe ansehen, deine Liebe zu uns, wie du mit uns umgehst und wie du alle Menschen liebst. Und Herr, da hilf uns, gib uns die Kraft. Und all die, die auch unter uns, unter diesem Sauls leiden, die das mitbekommen, Herr, lass sie gewiss und fest ihren Weg gehen und auf dich sehen und schützt du sie, so wie du David geschützt hast. Ich möchte einfach danken, dass du hier bist, dass du bei uns bist, dass du bei jedem Einzelnen persönlich bist. Wir loben dich, wir preisen dich und wir danken dir für all deine Güte und deine Liebe. Amen.